Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterlistigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als sein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Mario, jetzt ist dein Part.
Jawohl, sehr gut. Ja, ihr Lieben, wir haben heute Taufe und ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen, auch alle von der indonesischen Gemeinde. Herzlich willkommen, denn wir haben heute einen Gasttäufling in unserer Gemeinde. Das ist Melani, vielleicht stehst du mal ganz kurz aus Indonesien. Selamat pagi, Tuhan Membakati. Und dann haben wir aus Persien, haben wir Ali Reza, ganz herzlich willkommen. Er wird auch getauft heute. Amen. Bitte steh auf. Sehr gut. Sehr schön, wir freuen uns sehr. Wir haben schon eine Geheimtaufe gehabt heute Morgen. Für viele kostet es sehr, sehr viel, sich taufen zu lassen am heutigen Tage. Deswegen auch das Fotoverbot. Ich danke euch für euren Respekt, für eure Rücksicht. Und wir haben heute insgesamt 16 Täuflinge, die sich taufen lassen in den Tod Jesu. 13 Täuflinge warten noch auf uns im zweiten Gottesdienst. So, wir fahren fort auch mit unserer Reihe heute aus dem Epheserbrief. Heute geht es um Kämpfen. Warum hat Christentum überhaupt etwas mit Kämpfen zu tun? Ist nicht Christentum eine Friedensreligion? Sollten wir nicht immer wieder im Frieden sein? Warum sollten wir überhaupt kämpfen? Nun, ich möchte euch ein bisschen erzählen aus meinem Alltag. Ich habe gestern einen Brief vom Landesgericht aus Koblenz bekommen. Und dort habe ich eine Ausladung bekommen. Ich war geladen, ein Zeuge zu sein, einem Prozess gegen einen Pastor, einen ehemaligen Pastor, der seine beiden Kinder von frühester Kindheit brutalst geschlagen, gepeitscht, sexuell missbraucht hat. Sie haben dann irgendwann die Kraft gefunden, nach den ganzen Traumata ihn anzuzeigen. 2,5 Jahre hat dieser Prozess gedauert. Und nun kamen sie in mein Büro und haben gesagt, er hat nur 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Nicht einen einzigen Tag musste er im Gefängnis sitzen. Was für ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Was für ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Ausgeliefertsein. Letzten Monat habe ich einen Brief bekommen von meiner Opferschutzrechtsanwältin. Wir haben einen jungen Mann, der mit 11 Jahren hier in Bonn sexuell missbraucht worden ist von einem Pädophilen. Und er hat nach den ganzen Heilungsprozessen, nach 11 Jahren erst den Mut gehabt, seinen Peiniger anzuzeigen. Wir haben ihn jahrelang begleitet, rechtsanwaltlich und auch fachlich. Und dann bekam ich den Brief von meiner Rechtsanwältin, dass seine Klage nicht zum Ziel gekommen sei, denn dieser Pädophile wäre schon in 12 anderen Fällen schwerer sexueller Missbrauch schon verurteilt worden, auch 2 Jahre auf Bewährung, keinen einzigen Tag im Gefängnis gesessen. Was kann man darüber sagen? Mich machen solche Dinge wütend. Mich machen solche Dinge, zornig. Und ich habe jetzt eine Entscheidung als Christ, als Pastor, kann ich sagen, ja, die Welt ist ungerecht, wir stecken unseren Kopf in den Sand, wir feiern hier schön unsere heile Welt, unsere Gottesdienste. Aber ich muss sagen, es gibt noch andere Sachen, die mich frustrieren. Ich habe gelesen, die Statistik 2013, wir hatten nur, in Anführungszeichen, nur 944 Drogentote letztes Jahr in Deutschland. Die Statistik ist gesunken. Ich sage, das sind 944 zu viel. Denn wir haben eine andere, wie eine schwarze Flut, die geht über Deutschland. Das ist das sogenannte Komasaufen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Und ich sage ganz bewusst, Kinder, Wir haben seit 2011 über 26.000 Kinder und Nicht-Volljährige, die eingeliefert worden sind in unsere Krankenhäuser mit Alkoholvergiftung und zum Teil daran gestorben sind. Wir haben 1998 33 Jugendliche und Kinder gehabt, die sich totgehungert haben, die in unseren Kliniken gestorben sind. 2011 waren es schon 85, mitten in Deutschland, einem Land, wo Lebensmittel tonnenweise weggeschmissen werden. In einem Land, wo wir alles im Überfluss haben, hungern sich Kinder zu Tode, weil sie sich zu hässlich finden. Diese ganzen Zahlen, die können zwei Dinge in uns auswirken. Sie können uns zu einer Art Resignation führen oder sie können uns zu einem Zorn führen, den wir umwandeln in eine Energie. Und ich sage, wir als Gemeinde, wir dürfen nicht kalt bleiben über solche Zahlen. Diese Zahlen müssen uns heiß machen. Diese Zahlen müssen uns etwas erwecken, wo wir sagen, wir wollen kämpfen für unsere Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Amen. Und dafür brenne ich und dafür möchte ich heute auch kämpfen und ich möchte mit euch sprechen darüber, warum wir als Christen eigentlich kämpfen sollten. Viele Christen denken, und das liegt auch an uns Pastoren, weil wir predigen sowas, und ich habe sowas auch früher gepredigt und entschuldige mich öffentlich bei euch. Viele Christen denken, komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Komm zu Jesus, bete und dein Leben wird auf Rosen gebettet sein und dein Leben wird auf Rosen gehen. Komm zu Jesus, bete und alle deine Probleme würden sich in nichts auflösen. Das ist das, was wir zum Teil gepredigt bekommen und was ich leider auch in meinen frühen, dummen Jahren gepredigt habe. Ich hatte mal eine Reise gehabt vor einigen Jahren nach Äthiopien. Ich durfte dort zu Hunderten von Äthiopiern, zu Missionaren sprechen. Es war mir eine große Ehre. Ich war genauso auch beschämt. Wir sind dann nach Südäthiopien gegangen, zum Teil mit Fahrrad, zum Teil hatten sie gar kein Fahrrad, weil sie so arm waren. Sie haben dort in muslimisch geprägten Städten, wo die Mehrheit Muslime waren, haben sie Gemeinden gebaut von 500 Leuten und noch mehr. Ganz arme Menschen. Und ich habe ihre Zeugnisse gehört. Ich habe das Zeugnis gehört von einem Mann, der früher Muslim war. Übrigens, die meisten dieser Missionare sind bekehrte Muslime. Und von einem habe ich das Zeugnis gehört, er war ein ganz radikaler Muslim. Er ist von Kirche zu Kirche gezogen, hat Kirchen angezündet, hat Pastoren verprügelt. Er war so ein ganz Wilder. Und dann ist er mit seinen Brüdern, ist er durch die Lande gezogen. Und eines Nachts, während er schläft, begegnet ihm Jesus Christus im Schlaf, weckt ihn auf und führt ihn in das Haus eines Pastors. Beide haben geschlottert. Der eine Muslim, weil diese Begegnung mit Jesus so überwältigend war. Der Pastor hat auch geschlottert, weil er kannte den, der da nachts an seiner Tür klopfte und dachte, jetzt bin ich dran. Aber dieser Muslim sagte zu ihm, mir ist Jesus begegnet und Jesus hat mich in dein Haus geführt, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich glaube, dieser Pastor, der wusste nicht so genau, was ihm geschah. Er hat ihn zu Jesus geführt. Dieser Muslim ist zurückgegangen zu seinen muslimischen ehemaligen Brüdern. Und er hat erzählt von dieser Begegnung mit Jesus. Sie haben ihn gesteinigt, die Christen haben ihn wieder gesund gepflegt. Eines Tages begegnet ihm der Heilige Geist, sagt, geh in die Stadt und werd ein Mufti ist ein Koranlehrer. Und er hat dort als Mufti gearbeitet und hat dort Jesus gepredigt. Und viele, viele Muslime haben sich bekehrt in der Moschee. Die Sheikhs haben das gehört. Sind zu ihm gegangen, haben ihn verprügelt, haben ihm das rechte Auge ausgestochen und ins Gefängnis geworfen. Er ist jetzt dort im Gefängnis seit einigen Jahren und hat dort eine Gemeinde von 50 Menschen aufgebaut, mitten im Gefängnis, mit einem Auge. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich dachte, ich hätte früher Probleme, aber ich hatte nie Probleme. Dieser Mann hat Probleme, ich nicht. Weißt du, ich glaube, die ersten Christen, die sich taufen ließen, wir haben ja heute zwei Christen, die sich taufen lassen. Wir sind so froh, dass wir in Deutschland leben. Wir leben in einem Land, wo wir noch geschützt sind als Christen. Noch, ich sage bewusst noch. Aber es gibt Länder, wo Christen nicht geschützt sind. Und damals, als man sich taufen ließ, in der damaligen Zeit, nach Jesus Christus, da war das ein Todesurteil. Man bekannte sich zu Jesus Christus und wusste ganz genau, man müsste vielleicht sogar mit seinem Leben bezahlen. Die Lehre der ersten Christen, der verfolgten Gemeinde, war eine andere Lehre. Wir lesen das in Apostelgeschichte 14, 22. Da heißt es, sie stärkten die Seele der Jünger, indem sie ihnen sagten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Und indem sie ihnen sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gelangen. Das ist die Lehre der damaligen Christen. Und ich glaube, sie unterscheidet sich ein bisschen von der Lehre, die wir heute haben. Wenn du Christ bist, dann musst du erfolgreich sein, dann musst du schön sein, dann hast du keine Probleme mehr. Und viele Christen, sie sind verzweifelt, weil sie glauben Jesus Christus, sie folgen Jesus nach. Und sie haben so viele Probleme und denken, irgendwas ist mit mir falsch. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du Kämpfe hast in deinem Leben, wenn du Probleme hast in deinem Leben, dann ist das nicht, weil irgendwas mit dir falsch ist, sondern wir haben einen Kampf. Wir haben es gerade gehört. Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf. Sag mal zu deinem Nachbarn, unser Kampf. Unser Kampf. Wusstest du noch nicht, ne, dass du einen Kampf hast. Ab heute weißt du es. Wir haben einen Kampf. Der ist nicht gegen Menschen, der ist nicht die Schwester, gegen, neben der du gerade sitzt, ne, oder der Bruder. Ne? Wir Christen streiten uns ja auch fröhlich. Nein, nein, das ist nicht der Kampf, der hier gemeint ist, sondern unser Kampf ist gegen Geister und Mächte, gegen Geister der Bosheit, gegen gewaltige Mächte in der Finsternis. Und wenn du in diesem Kampf bist, dann möchte ich dir heute sagen, herzlichen Glückwunsch, mit dir ist nichts falsch. Du bist in diesem Kampf. Aber ich möchte dir heute auch zeigen, wie wir kämpfen. Wie wir kämpfen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das der Gemeinde lehren. Fangen wir an mit unserem Feind. Wer ist unser Feind? Es ist, wie gesagt, nicht die Schwester von nebenan und nicht der Bruder von nebenan. Amen. Und auch nicht die Gemeinde um die Ecke. Sondern die Bibel beschreibt ihn. Ich möchte euch ein kleines Zitat lesen von Martin Luther. Martin Luther hat das geschrieben 1529 in einem berühmten Lied, Ein feste Burg ist unser Gott. Da schreibt er, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Wow. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen. So beschreibt ihn Martin Luther. Er beschreibt ihn als einen realen Feind, als einen übermächtigen Feind, gegen den Adolf Hitler ein Waisenknabe ist und Darth Vader nur ein Milchbubi. Dieser Feind ist absolut übermächtig. Und viele Christen machen den Fehler, dass sie denken, sie könnten ihn bekämpfen oder besiegen. Aber selbst in der Bibel lesen wir mächtige Engel, wie der Engel Michael, als der Engel Michael den Leichnam von Mose begraben wollte und der Teufel selbst hat ihm widerstanden, da hat Michael ihn nicht bekämpft, sondern hat gesagt, der Herr strafe dich, der Herr schelte dich. Das ist dieser Feind, mit dem wir zu tun haben. Und selbst einer der frömmsten und radikalsten Pharisäer, später Nachfolger von Jesus Christus, sein Name war früher Saulus, jetzt Paulus, er kämpft einen aussichtslosen Kampf aus seiner eigenen Kraft gegen diesen Feind. Wir lesen das in Römer 7, Verse 15 bis 17. Da sagt er, ich tue nicht mehr das, was ich will. Und dieser Paulus war einer der größten und intelligentesten Menschen, solch ein Gehirn, solch ein Verstand unter der Schule von Gamaliel, solch ein Willen wie Stahl, Gefühle voller Hass, wo er die ersten Christen verfolgen wollte und vernichten wollte. Und dieser Mann, der ein Koloss war in unseren Augen, er sagt, ich tue nicht das, was ich will. Ich tue das, was ich hasse. Viele, viele Drogenabhängige, viele Alkoholabhängige wissen genau, wovon ich spreche. Die tun nicht das, was sie wollen. Sie tun, was sie hassen. Und Paulus sagt in Römer 7, obwohl ich mit meinem Verstand zustimme, dass das Gesetz gut ist, ich tue es trotzdem nicht. Er kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Nun, das ist Paulus. Paulus, er versuchte diesen Kampf, aber viele, Christen, die kämpfen einen noch viel aussichtsloseren Kampf. Sie haben den Teufel, den Feind, sogar an ihrem Tisch zu Hause und essen mit ihm und trinken mit ihm, schlafen zusammen in einem Bett mit ihm. Was meine ich damit? Weißt du, wir hatten im Zweiten Weltkrieg einen sehr berühmten General. Man nannte ihn mit Spitznamen den Wüstenfuchs, war Erwin Rommel. Er hat mächtige Schlachten geschlagen, damals für Hitler-Deutschland. Er hat einen riesigen Krieg geführt dort in der afrikanischen Wüste. Und er war der Lieblingsgeneral von Adolf Hitler. Und dort in der Wüste, als sie am El Alamein an dem letzten Punkt waren ihrer Kraft, wo sie fast zusammengebrochen wären, da sagt Erwin Rommel, ich werde meinen Wüstenkorps retten, ich werde mich zurückziehen. Und Adolf Hitler hat ihm gekabelt nach Afrika und gesagt, ich erwarte von dir, dass du mit deinen ganzen Männern bis zum Tod kämpfst und dass du dich opferst für Deutschland. Und da hat Erwin Rommel eine Offenbarung bekommen, wer sein Führer ist. Und dass dieser Mann das Unglück ist für Deutschland, für auch sein Leben und für seine Armee. Und er hat seine Armee gerettet und hat versucht, gegen Hitler zu agieren, aber es war schon zu spät für ihn, weil er war der Busenfreund von Adolf Hitler. Du kannst nicht einen Feind besiegen, mit dem du 6 Tage in der Woche zusammen an einem Tisch isst und trinkst und mit dem du in einem Bett schläfst und ihn versuchst, am Sonntag zu besiegen. Das geht nicht. Oder wir haben jetzt gehört von einem leitenden BKA-Beamten, der gegen schweres organisiertes Verbrechen eingesetzt war in Deutschland. Wow, was für ein Job. Aber er wurde entlassen, weil sein Computer voll war mit Kinderpornografie. Du kannst nicht das Böse besiegen, wenn du vom Bösen besessen bist. Das geht nicht. Und so geht es jedem Soldaten, der versucht, diesen Kampf zu kämpfen, ist aussichtslos. Paulus schreibt es in Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Und dieser Feind ist viel älter als du. Er hat andere Feinde besiegt, andere heilige Könige und Priester. Und er weiß, wer du bist. Wenn du mit ihm sitzt, mit ihm lebst, weiß er, was er dir geben kann. Ob es Sex sind, Alkohol, Drogen, Macht oder Geld. Und das ist jetzt alles sehr depressiv, was ich sage. Ich weiß das. Aber es ist die Realität. Und wir könnten jetzt an dem Punkt stehen bleiben, wo Paulus sagt in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer sollte mich aus diesem Leib erretten? Aber Römer 7 endet mit einer Depression, aber Römer 8 beginnt mit einem Siegesruf. Amen. Da sagt er, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Pastor Mann, auf Neudeutsch übersetzt, meine Antiviren-Software hat mich erlöst von jedem Trojaner und jedem Virusprogramm. Amen. Preis dem Herrn. Und da heißt es, die in Christus Jesus sind. Wir wissen, es gibt jemanden, der diesen übermächtigen Feind schon besiegt hat. Dieser jemand ist heute hier in diesem Raum. Sein Name ist über jeden Namen. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Vor diesem Namen beugt sich jedes Knie. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Philipper 2, Vers 10. Kolosser 2, Vers 15. Heißt es, dass er alle geistlichen Mächte und Gewalten entwaffnet hat. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumph über sie gezogen. In Lukas 11, Vers 22 heißt es, dass Jesus Christus ist der Stärkere. Amen. Er hat den Feind besiegt. Er hat ihn total unterjocht und er hat ihn sogar geplündert. Das ist unser Jesus. Lass uns ihm mal einen Applaus geben. Amen. Er hat den Feind besiegt. Er hat den Kampf für uns gewonnen. Und heute werden 16 Leute, heute sitzen 2 hier, werden hineingetaucht in Jesus Christus. Sie werden hineingetaucht in Jesu Eigenschaften, in seine Kraft, in seinen Schutz. Schaut mal, ihr lieben Täuflinge, ich habe euch etwas mitgebracht. Ich habe euch ein Werkzeug mitgebracht. Dieses Werkzeug ist von Natur aus Metall, aus Eisen. Es ist dem Verderben preisgegeben. Wenn ich es in meine Werkstatt lege oder irgendwann, es fängt an zu rosten, 100%. Amen. So geht's mir manchmal mit meinen Knochen auch. Ne? Denke ich, ich roste, aber ich muss immer in Bewegung bleiben. Das heißt, dieses Werkzeug ist eigentlich dem Verderben ausgeliefert, aber es ist in ein Tauchbad getaucht, in ein Tauchbad, man nennt das Feuerverzinkung. Das ist also feuerverzinkt. Es ist in ein neues Element hineingetaucht und dadurch ist dieses Werkzeug unzerstörbar. Es rostet nicht mehr. Ihr werdet jetzt gleich, wir haben Gott sei Dank kein Feuerverzinkungsbad für euch, wir haben reines Godesberger Wasser. Amen. Aber ihr werdet sinngemäß in das Feuer von Jesus Christus hineingetaucht. Kein Teufel, kein Rost kann mehr bei euch ansetzen. Amen, preis dem Herrn. Das werdet ihr heute bekennen durch Jesus Christus. Er ist der, der den Sieg für uns errungen hat. Und wir haben gerade gehört von Maeve, dass er uns eine gewaltige Rüstung geschenkt hat. Jesus Christus ergibt uns die Waffenrüstung Gottes. Wir haben die Waffenrüstung heute mitgenommen. Da ist der Gürtel der Wahrheit. Christoph wird es für mich jetzt präsentieren. Genau, der Gürtel der Wahrheit. Dann haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Haben wir alles hier. Dann haben wir den, darf ich das anfassen? Oh, mein, das ist so heilig. Dann haben wir den Helm des Heils. Haben wir auch, nicht wahr? Dann haben wir Schuhe der Bereitschaft. Wir bekommen durch Jesus Christus eine Waffenrüstung, die uns unangreifbar macht. Unangreifbar. Und das bekennen wir mit der Taufe. Schau, ich möchte das in einem Bild demonstrieren. Angenommen, ich habe jetzt irgendwann Feierabend. Wahrscheinlich wird es heute etwas später werden. Und ich muss vielleicht noch einen Krankenbesuch in Hennef machen. Gibt es hier Leute, die in Hennef wohnen? Ja, auch so viele. Die passen alle gar nicht in mein Auto. Aber stell mal vor, ich würde jetzt zu dir sagen, ich kann dich mitnehmen. In meinem Auto. Ich habe sogar Passat. Ich habe VW. Und in dem Moment, angenommen du wärst Fußgänger oder Busfahrer. Und in dem Moment, wo du in mein Auto hineinsteigst, dann bist du genauso schnell wie mein Passat. Amen. Und ich fahre sogar über 110 Stundenkilometer. Amen. So, bist du so schnell? Ja oder nein? Ne? Beides ist richtig. Von Natur aus sind wir nicht so schnell. Aber in dem Moment, wo du in meinem Auto einsteigst und nicht zwischendurch aussteigst, Amen, dann bist du genau so schnell wie mein Wagen und genauso viele Pferdestärken hast du wie mein Auto. Und das ist die Bedeutung der Taufe. Wenn wir heute die Menschen hineintaufen, in Jesus Christus hinein, und seid ihr ja auch schon durch den Glauben, dann bekennen wir damit, dass wir verschmolzen sind mit Jesu Tod und mit Jesu Auferstehungskraft. Amen. Das ist das, was wir heute bekennen. Das ist ein mächtiges Zeugnis. Und dieser Jesus Christus, er hat uns den absoluten Sieg gegeben über diesen übermächtigen Feind. Wie kommen wir in diesen Schutz? Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Was ist der Schlüssel zu dieser Waffenrüstung? Ist Gott zu gehorchen. Das ist der Grund, warum Jesus sich hat taufen lassen. Jesus war ohne Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Er hatte überhaupt keine Sünde in seinem Leben und trotzdem ließ er sich taufen. Johannes der Täufer sagte, nein, nein, ich sollte dich nicht taufen, du solltest mich taufen. Aber Jesus sagt zu ihm, lass es heute geschehen, denn wir müssen die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Amen. Jesus ist uns vorangegangen und hat gesagt, ich muss in den Tagen meines Fleisches, muss ich meinem Vater im Himmel absolut gehorsam sein. Amen. Das ist die Ausdruck von Taufe. Und das ist das, was wir im Alltag leben, wenn dann der Kampf ist. Wir werden heute im zweiten Gottesdienst, wenn wir das Zeugnis haben, ein überwältigendes Zeugnis, was wir haben in unserer Gemeinde, Wir haben ein 19-jähriges Mädchen in dieser Gemeinde, der ist Nadine. Und sie war vor einem Monat ins Krankenhaus gekommen. Roswitha und ich, wir haben sie besucht. Am ersten Tag, wo sie ins Krankenhaus kam. Die Diagnose war niederschmetternd. Nierenversagen, Augenversagen. Sie hatte Augensehkraft von 10%. Und die Ärzte haben zu ihr gesagt, es fehlt nicht viel und sie werden blind werden. Es war eine niederschmetternde Diagnose. Ich weiß, was solche Diagnosen bedeuten, weil meine Frau hat auch Diagnose bekommen, 2005 unheilbar krank und saß im Rollstuhl. Aber ich habe zu Nadine gesagt, was Ärzte sagen, das könnte sein. Was Jesus sagt, das ist. Amen. Und Gottes Wort sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Amen. Und ich habe zu gesagt zu Nadine, ich habe eine Diagnose von Dr. Jesus. Amen. Du bist geheilt. Und jetzt hat sie mir geschrieben, letzte Woche hat geschrieben, sie war am Mittwoch, war sie beim Arzt gewesen und sie sagte, am Anfang hatte sie 10% gehabt, Sehfähigkeit, dann haben wir hier einen Gebets- und Fastentag gehabt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, am 20. Februar hat hier die ganze Gemeinde gebetet und gefastet und gekämpft. Amen. Und an diesem Tag hatte sie auch eine Untersuchung, da hat der Augenarzt schon gesagt, es ist schon besser geworden, 40-50%. Amen. Und am letzte Woche Mittwoch waren es 80% und der Arzt hat zu ihr gesagt, 80% haben sie jetzt und ich sage ihnen voraus, sie werden 100% wiedersehen. Amen. Preis dem Herrn. Gott ist gut. Amen. Das ist unser Kampf. Wir kämpfen, indem wir uns hineintauchen in Gottes Wort und indem wir uns nicht beeindrucken lassen von den Einschüchterungen der Menschen. Wir haben jetzt Kita 12 Jahre. Ist das richtig? 12 Jahre haben wir Kita. Ich weiß noch, wie ich mit Roswitha geträumt habe über die Kita, wie wir unseren freundlichen Beamten vom Jugendamt angerufen haben. Und ich habe gedacht, er würde mich küssen für diese gute Idee, dass wir einen Kindergarten, dass wir das Gute machen. Und dann sagte er, nein, wir brauchen keinen Kindergarten und schon gar nicht von Ihnen, Pastor Warnschaffe. Schon gar nicht von Ihnen. Und dann, aber was er nicht wusste, eine Prophetin war eine Woche vorher zu mir gekommen und hatte mir einen Kellerschlüssel, einen billigen Kellerschlüssel übergeben mit den Worten, das ist der Schlüssel für Born. Gut, ich wusste damals nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich hatte diesen Schlüssel in der Hosentasche immer noch und ich bin ins Jugendamt gegangen mit dem Schlüssel in der Hand. Das wusste der Mann überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, danke für die gute Beratung, habe die Unterlagen mitgenommen. Wir haben ein halbes Jahr vorbereitet. Nach einem halben Jahr haben wir wieder angerufen und der Mann sagt, Herr Warnschaffe, wo bleiben Sie mit Ihrer Kita? Denn was war passiert? Evangelische, katholische Kirchen hatten ihre Kitas geschlossen und wir kamen genau zur richtigen Zeit. Seitdem ist das Jugendamt unser bester Freund. Amen. Preis dem Herrn. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in Umständen seid, wo ihr kämpfen müsst. Erstens, es ist alles in Ordnung mit uns, mit euch, weil es ist unser Kampf. Und zweitens, du hast deine Waffenrüstung. Die stärker ist als jeder andere Feind. Diese Waffenrüstung heißt Jesus Christus. Berge dich in ihm und du bist total geborgen. Und er hat alle deine Feinde besiegt und bekämpft. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte gern mit uns kämpfen. Amen. Ja, ich möchte gern mit uns kämpfen. Ich möchte gern mit uns kämpfen, aber mit dem richtigen Gegner. Und ich möchte gern mit uns beten. Und ich möchte, dass wir unsere Augen schließen. Halleluja. Ich möchte gern, bevor ich meinen Aufruf mache, möchte ich gerne noch eine heiße, eine leidenschaftliche Einladung machen. Vielleicht sind hier Menschen, die unter der Herrschaft der Finsternis sind, die vielleicht in einer Religion sind, vielleicht bist du auch in einer Kirche, aber du bist absolut ausgeliefert der Finsternis. Ich möchte dir heute sagen, dass Gott dich so sehr liebt und dass Gott dich so als wertvoll erachtet. Er hat das Kostbarste gesendet, was man überhaupt geben kann, seinen eigenen Sohn. Er wurde Mensch. Er nahm deine Form an. Und er gab sein Leben für dich am Kreuz von Golgatha, um deinen Platz auszutauschen im Gericht. Alle unsere Schuld ist auf ihn gelegt. All unser Fluch lastet auf ihm. Zu unserem Segen. Und wenn hier jemand ist, der vielleicht das erste Mal in seinem ganzen Leben sagen möchte, Ich möchte befreit werden aus Finsternis, aus Fluch, aus Sünde. Ich möchte Jesus Christus, meinen Herrn und Erlöser, in mein Leben aufnehmen. Diesen mächtigen Herrn, der mich erlösen kann aus all meiner Not. Dann möchte ich dich ja heute einladen, das zu tun. Und wenn hier jemand ist, der sagen möchte, ich möchte das allererste Mal Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser aufnehmen, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Heben Sie doch gerade jetzt Ihre Hand ganz hoch. Ganz hoch. Ich möchte gern für Sie beten. Preis dem Herrn. Ist jemand hier? Dann melden Sie sich ganz kurz. Ich würde gern beten, dass Jesus Christus heute Sie berührt und in Ihr Herz kommt. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater Gott. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Dann möchte ich gerne noch einen Aufruf machen, eine Einladung machen für alle, die im Kampf sind. Für alle, die Schwierigkeiten zu bestehen haben. Äußerlich, aber auch innerlich. Und so sagt sie, Pastor, in mir ist ein Kampf. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich im Moment durchmache. Und ich möchte zu dir heute sagen, mit dir ist nichts falsch. Du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen, denn dieser Kampf ist uns verordnet. Aber ich habe noch eine zweite Botschaft. Dieser Kampf ist schon gewonnen durch deinen Herrn Jesus Christus. Amen. Und das ist heute eine Waffenrüstung für dich. Dass heute der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Helm des Heils ist für dich heute da. Und wenn du sagst, ich brauche wieder neue Kraft, diesen Kampf zu kämpfen, ich möchte gern Jesus bitten, hineinzukommen in mein Leben und in meine Schwierigkeiten, dann möchte ich dich gern bitten, an deinem Platz, dass du an deinem Platz einfach aufstehst und dass du deine Hände einfach öffnest. Und ich möchte gern beten, dass die Kraft Gottes dich neu erfüllt, dass du ermutigt aus diesem Gottesdienst hinausgehst und sagst, ich habe die Kraft von Jesus Christus erfahren. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Vater, ich bete einfach, dass du gerade jetzt, Herr, unsere Hände füllst mit deiner Stärke, Vater. Vater, ich bete, Herr, dass du die Kranken heute anrührst, Vater, in dem Namen Jesu, mit der Heilungskraft Gottes. Amen. Vater, ich danke, dass Kranke gerade jetzt in dieser Sekunde geheilt werden, Vater, in Jesu Namen. Jeder Geist der Schwäche verschwindet in Jesu Namen. Und ganz egal, welche Diagnose du hast, sein Wort sagt, in seinen Wunden bist du geheilt. Amen. Preis dem Herrn. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Vater, ich bete für Menschen, Herr, die geistliche Auseinandersetzungen im Moment haben. Vater, ich danke dir, dass du sie gerade jetzt füllst mit dem Heiligen Geist. Mit der Gewissheit, Herr, sie haben alle Macht und alle Vollmacht über jede Macht der Finsternis in dem Namen Jesus. Ich bete gerade jetzt, dass Flüche zerbrechen in dem Namen Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, Menschen, die unter Süchten, über dunklen Gewohnheiten leiden und sich schämen, jetzt frei werden in Jesu Namen. Halleluja. Ich danke dir dafür. In dem Namen Jesu für deine mächtige Kraft. Und ich bete auch für die, die in der Berufung stehen. Stärke sie wieder neu mit deiner Kraft. In dem Namen Jesus. Halleluja.